dieser Journalist, ist so herablassend. Echt? Wo ich mir denke, lass den Mann doch seinen Comic lesen, lass ihn doch. Meine Güte.
Zum Glück haben sich die Zeiten geändert.
Moin Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast, ein Podcast, der sich mit Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Was uns heute bewegt, erzählt uns gleich Jennifer Daniel, meine liebe Kollegin. Ich bin Franziska Ruflehr und jetzt geht's los.
Ist die Zeitung die Wiege des Comics? Der Frage gehen wir heute auf den Grund und darüber hinaus natürlich die Verbindung von Zeitung und Comic im Allgemeinen. Aber bevor wir zwei starten, wie immer frage ich dich, Franziska, was ist in deinem Leben los?
Hühner ist los. Ja, das zweite Adventure-Huhn ist jetzt tatsächlich draußen, also zumindest habe ich davon gehört. Ich habe selbst mein Paket mit Belegexemplaren von dem Buch leider noch nicht bekommen, aber anscheinend ist es da draußen in der Wildnis und rennt rum und macht Leute hoffentlich happy. Mal schauen.
Das tut es. Ich habe es auch schon selber gesehen, wie es Leute happy macht. Und auch mich macht es sehr glücklich. Also ich freue mich, endlich ist es da.
Ja, es ist wirklich sehr aufregend. Also ich habe auch tatsächlich auf meiner To-Do-Liste, wir haben ja eine Neujahrsfolge, haben wir darüber gesprochen, was so unsere Meilensteine oder was so wichtige Sachen sind in dem Jahr, was wir tun möchten. Und ich habe da auf der Liste natürlich drauf Adventure Huhn 2 rausbringen. Ich habe es aber noch nicht abgehakt, weil ich dachte, der Moment, wo ich mir da diesen kleinen Haken in die Box machen kann, ist, wenn ich selbst in den Händen halte. Und jetzt warte ich und scharre mit den Hufen. Aber es dauert nicht mehr lang. Es ist auf dem Postweg.
Oh, naja. Schön.
Wie geht's dir denn so? Was war bei dir los?
Gut. Also bei mir ist immer noch sehr, sehr viel Comic los. Ich wälze mich durch die ganzen Seiten. Und ich hatte ja schon mal erzählt, dass in meiner Geschichte unglaublich viele Autos drin vorkommen.
So viele Autos.
Aber es ist total niedlich auch, weil ich jeder Charakter in diesem Comic hat sein eigenes Auto. Und es ist tatsächlich so, das hat sich ja komplett geändert, aber Auto als Status oder Auto als Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht, finde ich, war früher noch viel extremer. Und jetzt habe ich eine Studentin in meinem Comic, Miriam Becker ihr Name, und sie fährt eine rote Ente. Und ich habe letzte Woche einfach mal ein Bild gepostet von diesem Auto und dieser Frau. Und es ist total interessant, wie viel Feedback da kommt. Und alle sagen so, oh, meine Mutter hatte auch so eine und mein Papa hatte davon auch eine und so toll. Es ist nicht nur ein Auto, sondern ein Freund.
Wow.
Würde man heute eigentlich nicht mehr sagen, oder? Also zumindest nicht mehr so in unseren Gefilden, dass man sich so sehr freundschaftlich identifiziert mit einem Auto.
Hätte ich jetzt auch eher nicht gesagt. Vielleicht eher mit einem, Fahrrad oder wenn Leute so Motorräder haben. Aber ich muss gestehen, ich bin auch nicht ganz so die Radexpertin. Sei es jetzt Zweirad, Vierrad, Dreirad, was auch immer du mir entgegenschmeißt. Ich habe keine Ahnung.
Muss ja auch.
Aber es ist spannend, dass du dich da so reinfuchst, weil es halt in der Zeit entsprechend so wichtig war. Also das finde ich sowieso immer interessant bei historischen Comics, wozu dein Comic, das Gutachten, ja auch zählt.
Man muss sagen, es ist kein historisches Comic, sondern es ist eine fiktionale Geschichte in einem historischen Rahmen oder in einer historischen Zeit. So. Nur damit keiner denkt, huch, das hat aber so nicht stattgefunden.
Ja. Das stimmt.
Genau, okay, also das ist das. Ich beschäftige mich mit Autos, was eigentlich gar nicht so mein Thema ist, aber irgendwie ist es auch sehr interessant.
Deswegen ein kleiner Tipp an alle Comic-Schaffenden dort draußen, wählt das Thema eures Comics sehr genau, denn sonst müsst ihr euch vielleicht mit Dingen beschäftigen, die nicht ganz so euer Themengebiet sind. Kann aber auch spannend sein, wenn ihr euch da herausfordern wollt.
Genau. Hm. Weltweise.
Hausaufgaben, so. Wir schleichen schon wieder ein kleiner virtueller Tusch.
Oder eigentlich brauche ich mir so eine heroische Intro-Musik, weil du hast es jetzt so groß aufgeblasen, dass du mit mir hier so ein Pitch-Battle machen möchtest.
Ja. Hausaufgabe. Ich auch nach wie vor. Warte mal, ich habe hier, kann ich das hier, warte? Ja, klingt nicht so.
Ich weiß nicht, ob das klangtechnisch überzeugt.
Nee, das habe ich mir ein bisschen dramatischer vorgestellt. Ich wollte so eine Ringglocke, weil wir jetzt ja beide in den Ring steigen, mit unseren Zeitungscomic-Pitches.
Richtig. Wie sind die Regeln? Wie fangen wir an? Willst du gleich die komplette, hast du so eine Episode, die du erzählen willst? Oder möchtest du anfangen? Möchtest du anfangen und ich battle dann zurück?
Oh Gott, ist es so viel mehr Anforderungen, merke ich gerade. Ich hatte so eine kleine Idee. Okay, weißt du, pass auf. In der linken Ecke heißt der Comic Semper Opa. Und zwar ist das abgeleitet von einem Wortspiel. Semper Fide heißt ja immer treu. Aber auch Semper Opa ist ja eine tatsächliche Opa. Aber worum es geht um einen Großvater. Und der ist ein Vampir. Er ist immer Opa. Semper Opa. Und dieser Vampir lebt in seiner Familie und er passt auch schon immer auf seine Enkel auf und muss sich den Herausforderungen der heutigen Zeit, der modernen Kultur stellen. Das ist mein Comic-Konzept. Ich habe nicht mehr als das. Was hast du?
Fantastisch, fantastisch. Und in der anderen Ecke Peggy Guru. Okay, Peggy Guru ist Superheldin, aber aus Versehen Superheldin. Und eigentlich kennt man das. Peggy ist eine ganz normale junge Frau mit Ambitionen, Fotografin zu werden und vielleicht sogar Fotojournalistin. Es läuft aber nicht so gut. Sie wohnt in einer Großstadt und hat einen kleinen Balkon. Und wie das in Großstädten und auf Balkonen in Großstädten so ist, sind da Tauben. Ich habe ein bisschen was von mir mit reingeschrieben.
Es ist ein bisschen autobiografisch. Es ist ein bisschen
autobiografisch, aber nicht so. Sind Tauben. Und geneigte Comicleser werden vielleicht gewisse Parallelen jetzt schon herausgehört haben. Auf jeden Fall ärgert sie sich viel mit diesen Tauben. Und eines Tages sitzt sie da auf diesem Balkon und diese Tauben, eine Taube entlädt sich über ihr und sie wird getroffen. Und dann plötzlich beginnt eine wundersame Verwandlung von Peggy in Peggy Guru. Und sie wird Superheldin. Sie bekommt im Prinzip alle positiven Eigenschaften einer ganz normalen Stadttaube. Klar, sie kann fliegen, aber Tauben können noch viel, viel mehr als nur fliegen. Sie kann eigentlich alles Mögliche essen, ne? Also von Pommes über Zigaretten, ohne dass das irgendwie problematisch ist. Sie hat ein unglaublich gutes Orientierungsvermögen. Das vergessen wir immer, ja. Wir verachten ja immer Tauben, sondern sie kann sich unglaublich gut orientieren. Das heißt, sie ist eigentlich der einzige Mensch heute auf dieser Welt, die keinen Google braucht, um irgendwo hin zu navigieren, weil das kann die jetzt alles selbstständig. Und sie hat natürlich jetzt auch mit diesen Fähigkeiten die Möglichkeit, wie eben auch bei Spider-Man, sich selber zu inszenieren. Ne? Also das heißt, sie kann jetzt als Superheldin sich selber als Superheldin fotografieren, unglaublich berühmt werden und natürlich aus Versehen auch die Welt retten.
Ich schleiche aus dem Ring. Schande. Du schleichst aus dem Ring. Ich halte so die kleinen Boxhandschuhchen vor meinem Gesicht, damit keiner sieht. Die Tränen.
Das ist halt schwierig, weißt du, wir haben halt keinen Schiedsrichter. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kampf weitergeht. Ich meine, du hast halt einen Vampir-Opa und ich habe die Taubenfrau.
Ich meine, interessant ist, wir haben beide eine Art von Superhelden. Ja. Ich würde vorschlagen, wir vertagen den Ausgang dieses Kampfes. Ich habe mir wirklich nicht genug Gedanken darum gemacht, wie dieser Kampf aussehen kann. Was hältst du davon? Als nächste Hausaufgabe machen wir beide mal so einen Comic-Strip und holen mal den Vampir-Opa / die Taubenheldin in die Realität und gucken mal, wie die denn performen auf dem Papier.
Ja, wie die funktionieren dann. Vielleicht können die auch in einem Strip gegeneinander kämpfen.
Ich möchte keinen Kampf. Ich möchte
keinen Kampf. Du hast hier den Kampf angezettelt und jetzt willst du den nicht mehr. Hör mal.
Oh. Ja, ich weiß, so große Klappe und dann ganz klein mit Hut. Naja, okay.
Das ist wie also, so. Ja, okay. Freue ich mich drauf. Wir werden das zum Leben erwecken und in eine Form bringen. Und ich würde sagen, Hausaufgabe erfüllt und wir starten mit unserem Thema und vielleicht erstmal mit dem Aufräumen meiner Behauptung, beziehungsweise ich habe ja die These aufgestellt, die Zeitung wäre die Wiege des Comics. Und eigentlich können wir das ganz klar erstmal mit einem Nein beantworten.
Nein.
Das ist
Nein,
nicht.
Ist sie nicht.
Und zwar ist das nicht korrekt. Warum ist das nicht korrekt? Natürlich, Comic gibt es schon lange. Man behauptet ja sogar schon seit der Antike. Also die Form Comic in dem Sinne, dass man mit Bildern und Text eine Narrative erzählt.
Oder generell diese sequentielle Kunst, ne? Ich glaube, also, weil mit dem Text kommt man wiederum in Problemstellungen, glaube ich, rein. Aber wenn du sagst, in sequentiellen Bildern erzählt, gehen wir ganz schön weit in der Geschichte zurück. Wenn wir nämlich sagen, den Beginn des Comics und der sequentiellen Kunst, würde ich sogar zurück in die Steinzeit gehen.
Ullala.
Höhlen, ja.
Und da waren auch die Zeitungen so aus Stein.
Nein, aber weißt du, deswegen, wenn wir sagen Comics, die Wiege des Comics, das sind Zeitungen nicht. Das gab es deutlich früher, sequentielle Kunst, sei das an Höhlenmalereien, wo halt irgendwelche Zeit dargestellt wird in diesen Bildern. Darum geht's ja dabei, die Sequenz darin. Aber auch in der Antike. Okay, wir gehen auf das Level Zeitungscomics. Da habe ich auch 1895, vielleicht ist es auch 97, das müssen wir nochmal nachprüfen. Josef Pulitzer, tatsächlich übrigens der Typ vom Pulitzer-Preis, hatte eine Zeitung, die New York World hieß. Und damals war das Milieu, sage ich mal, damals war Zeitung das Medium, wenn es darum ging, Nachrichten zu bekommen. Teilweise gab es morgens, mittags, abends Ausgaben und es gab einen großen Wettbewerb entsprechend darum. Und deswegen waren Verleger oder Zeitungs...
Verleger,
ja, danke. waren immer auf der Suche danach, wie können sie ihre Zeitung jetzt besser machen. Und dieser Josef Pulitzer hat damit begonnen, der hat sich eine farbige Druckerpresse gekauft, was so der neue heiße Scheiß vor dem Herrn war. Und da kam dieses Yellow Kit ins Spiel.
Man hat halt gesehen, dass der Comic Interesse findet. Also wie eben beschrieben an dem Beispiel mit Comic Cut, dafür, dass das so ein kleines Heft war mit 8 Seiten, hatte das relativ schnell eine sehr, sehr hohe Auflage und ein großes Interesse. Und der Herr Pulitzer war natürlich daran interessiert, seine Zeitung noch viel interessanter zu gestalten. Und deswegen eignete es sich sehr gut, in einer Sonntagsbeilage Yellow Kit zu machen. Und Yellow Kit ist halt ein kleiner Junge mit Segelohren und Glatze und gelbem Kleid. Und da konnte er tatsächlich das erste Mal eine interessante neue Erzählform etablieren, wie die Comic- oder bildsequentielle Bilderzählung plus dieses neue Druckverfahren etablieren. Weil es ist natürlich viel einfacher, eine farbige Illustration zu vervielfältigen auf klassische Druckart als eine Fotografie.
Und was tatsächlich auch ganz spannend dabei war, dass immer wiederkehrende Charaktere vorkamen. Also es gab nicht nur dieses Yellow Kid, ich glaube, der hieß Mickey irgendwas, sondern es gab auch noch so ein kleines Mädchen, was immer so einen erschreckten Gesichtsausdruck hatte. Es gab verschiedene Charaktere, die man immer dann so gesucht hat. Ich habe, das hast du mir empfohlen, bei einer anderen Online-Konferenz teilgenommen, die Seitenarchitektur hieß, wo es um Architektur und Comic ging. Und im Vortrag von Dr. Christina Meyer ging es um urbane Räume der moderne Zeitungscomics der Jahrhundertwende. Da hat sie auch ein Stück weit drüber gesprochen, gerade über dieses Yellow Kid, hat so die einzelnen Charaktere vorgestellt. Teilweise, das fand ich auch ganz spannend, wurden dann diese Charaktere aus Yellow Kid übernommen oder so persifliert von anderen Zeitungen. Also wirklich dieses Charakter als Sympathiefigur, als Aufhängung, war damals schon ganz wichtig und gibt uns natürlich auch ein kleinen Hinweis darauf, was heute bei Zeitungscomics wichtig ist. Also diese Wiedererkennungswert, diese Charaktere, mit denen man mitfiebert, wo man so ein bisschen weiß, wie die drauf sind, wo man sich darauf freut, deren Abenteuer zu erleben. Das ist ganz wichtig. Und ich habe sogar gelesen, weil eben so ein großer Wettbewerb war, um welche Zeitungen wird dann gekauft, haben Leute teilweise ausgewählt, welche Zeitung sie kaufen, basierend auf den Comics darin. Also es war unglaublich populär.
Das finde ich total interessant, ne? Also, dass es einerseits super populär war in Zeitungen in der Comics und Comics in der Zeitung und gleichzeitig hatten Comics auch immer so einen schlechten Ruf. Also, dass man Comics eher als ein Schundmedium bezeichnet hat, vergleichsweise vielleicht mit der ganzen Computerspieldebatte, die es bei uns oder heutzutage gibt, wo man sagt, oh mein Gott, Kinder und Jugendliche sollten nicht so viele Computerspiele spielen, weil das verdirbt sie.
Ich habe mir tatsächlich alte, weil ich fand es auch ganz interessant, wie reden denn Zeitungen über Zeitungscomics? Was ist denn so deren Aussage dazu gewesen? Und ich habe mir von, ich habe im Archiv der Zeit, also der Zeitung Die Zeit, gekramt und bin im Jahr 1951, 1953 fündig geworden bei zwei Artikeln. Und da werden Aussagen getätigt, das kannst du dir nicht vorstellen, Jenny. Also von wegen, abenteuerliche, meist ziemlich dumme Geschichten. Comics sind ein Zeichen von einer Zeit, wo von wegen die Leute verdummen, wo sie nicht mehr lesen, sondern, also wirklich dieses Thema Verdummung ist ganz, ganz explizit drin. Und von wegen, es ist nur für Kinder, für Halbstarke. Das Wort verliert gegen das Bild, wo ich persönlich so eine Angst von Wortschaffenden oder Leuten, die halt mit Worten arbeiten, rauslese, dass die jetzt Angst haben, ihren Platz zu verlieren. Und was ich auch ganz interessant finde, dann wurde so eine Geschichte aufgewärmt von wegen, dass dieser Journalist einen ganz gebildeten Mann gesehen hat, irgendwie einen Minister außer Dienst, der einen Comic, der die Zeitung genommen hat und direkt zu den Comics geblättert hat und sich ganz doll gefreut hat darüber und meinte, ach, den Comic-Helden finde ich so toll. Und wie er darüber erzählt, dieser Journalist, ist so herablassend. Echt? Wo ich mir denke, lass den Mann doch seinen Comic lesen, lass ihn doch. Meine Güte.
Zum Glück haben sich die Zeiten geändert. Aber um einmal so diese These von vorne abzuschließen, also natürlich ist die Zeitung nicht die Wiege des Comics, aber wir merken, dass die Zeitung den Comic sehr, sehr stark beeinflusst hat. Und man könnte eigentlich das anders formulieren und sagen, die Zeitung ist ein bisschen die Wiege der Comic-Helden oder vieler Comic-Helden und Charaktere. Das heißt, wie, du hattest ja eben schon mal ein paar genannt, wie Yellow Kid oder wen haben wir denn noch?
Die Peanuts, ne? Also,
wenn
Kevin
wir jetzt an die Peanuts denken, an Kevin und Hobbs, an Garfield etc., dann hat die Zeitung dazu beigetragen, dass diese Charaktere erstmal richtig groß werden konnten. Und natürlich die Auflage hat dazu beigetragen, dass ja ein Comic populär wurde und vielleicht dann erst als Comicstrip in der Zeitung veröffentlicht wurde und dann später in einem Album zusammengefasst als Werk verkauft wurde.
Ich weiß auch gar nicht, wie deine Berührungspunkte da sind, aber ich habe Comics in Zeitungen, glaube ich, auch nie so aktiv wahrgenommen. Aber ich war ein großer Anhänger von diesen gebundenen Büchern, wo dann die Strips gesammelt wurden. Ich habe auch gar nicht gewusst, bis, keine Ahnung, jugendlich oder was auch immer, dass das teilweise auch bis jetzt, dass das Zeitungscomics waren. Zum Beispiel die Ortifanten waren ein total großes Ding bei mir. Oder auch, wie gesagt, Peanuts. Man muss an der Stelle auch sagen, wir sprechen natürlich nur über Comics im deutschsprachigen Raum. Und ein bisschen über Amerika. Wir klammern natürlich Entwicklungen in anderen Ländern ein Stück weit aus. Zum Beispiel in Japan gibt es hier eine ganz andere Entwicklung der Comic-Szene. Oder was es natürlich auch gab, waren diese Apothekenheftchen. Ich glaube, Junior hieß die. Da gab es diese Vater- und Sohn-Comics. Aber sonst, ich persönlich kenne das hauptsächlich aus diesen Alben, wie du sagst.
Mhm. Ich hatte jetzt auch nicht so eine starke Berührung über die klassische Tageszeitung, weil es kommt ja immer darauf an, was die Eltern zu Hause so konsumiert haben. Und wenn da jetzt nicht die großen Zeitungen waren, dann hat sich das bei vielen wahrscheinlich eher auf eine Karikatur reduziert und nicht unbedingt auf einen Comicstrip. Das heißt, also meine persönliche Berührung ist eher im Nachhinein über die Alben gewesen, dass ich Garfield dann eben als fertiges Werk gelesen habe oder tatsächlich auch, aber das würde ich auch gar nicht mehr als Zeitungscomic, sondern eher als Werbung einer Bank bezeichnen. Kennst du noch Knacks mit Mark und Penny?
Ja, klar.
Da weiß ich noch, dass also das hat meine Großmutter uns immer mitgebracht, weil wir nicht bei der gleichen Bank waren. Deswegen hat sie uns das immer
mitgebracht. Es ist auch ganz geschickt, also ich meine, solche Comics als Werbung einzusetzen. Ich finde echt interessant, dieses Thema. Einerseits ist das ein wahnsinniger Marketingvorteil für große Tageszeitungen gewesen. Andererseits eben diese Verachtung oder diese Verurteilung und auch oft Verniedlichung von wegen, das ist was für Kinder oder Halbstarke oder für Leute, die nicht in Anführungsstrichen ernst zu nehmen sind. frage ich mich immer wieder, wo kommt das her? Was ist da los? Was ist da los?
Was soll das? Naja, aber es hatte ja trotzdem Erfolg. Also auch wenn da manche gegen gewettert haben, gesagt haben, das ist nicht ernst zu nehmen. Interessant finde ich so ein bisschen auch, wie funktionieren oder wie müssen Comics funktionieren, damit sie in einer Zeitung stattfinden können? Und wie hat sich das so mit der Zeit entwickelt? Also die ersten Comics, die in der Zeitung stattgefunden haben, waren natürlich auch episodische Erzählungen, die auch innerhalb dieser Seite beendet waren. Also sei es jetzt Yellow Kid, dann ist es zum Beispiel, also eine klassische Yellow Kid-Szene ist, Yellow Kid versteckt sich hinter einem Zaun und dann kommt dieses Mädchen vorbei und er versucht, das Mädchen zu erschrecken und in dem Moment, wo er sie erschrecken will, wird er von hinten in den Po von einem Hund gebissen oder so. Und hahaha, das ist dann der Witz, weil er hat sich mehr erschrocken als das Mädchen, was er erschrecken wollte. Also das heißt, irgendwie eine kleine situationsbedingte Geschichte wird in einer überschaubaren Zahl von Panels erzählt. Anderer großer Protagonist in diesen ersten Anfängen des Zeitungscomics war ja Rudolf Dirks mit Katzenjammer Kids. Und eigentlich kann man diesen Comic auch so ein bisschen wie eine amerikanische Zeitungsversion von Max und Moritz bezeichnen. Es gibt zwei Jungs, Hans und Franz, und die machen immer eine Form von Streich und am Ende werden sie dann bestraft. Aber das ist so das Erzählkonzept, was dahinter steht. Spannend finde ich es auch immer, wenn diese Geschichten größer werden. Und da finde ich besonders interessant zum Beispiel Posy Simmons, die für den Guardian jahrelang gezeichnet hat und aus ihren sonntäglichen Zeichnungen sind dann richtige Graphic Novels entstanden, wie zum Beispiel Gemma Bovary. Oder das letzte hieß Cassandra Drake oder auch Tamara Drew. Und da ist es total spannend, weil es ein richtiger, ja, so mit Kriminalanteil, also ist es ein Krimi? Ich weiß nicht, könnte man das so bezeichnen?
Es hat so verbrecherische Elemente, ich weiß auch nicht. Es geht um Verbrechen und es geht um, also was man, glaube ich, beobachten kann, ist, dass die Themen zum einen diverser werden, auch die Charakterdarstellung. Man muss auch sagen, diese alten Sachen, gerade Yellow Kid war in Teilen noch absolut rassistisch oder hat mit Stereotypen gearbeitet. Und was früher sehr beliebter war, dieses Slapstick, dieses auf Gag und solche Dinge. Es gab auch andere Vertreter, zum Beispiel Little Nemo war eine Reihe. Das war total schön illustriert, ging immer um einen kleinen Jungen, der ins Traumland reist und dann am Ende immer aufgeweckt wird. Also es gab immer diese Struktur, das Kind schläft ein, meistens träumt es irgendwie schlecht oder hat Albträume. Und am Ende wacht's auf, fällt oft aus dem Bett oder so in dem Dreh. Und das war allerdings zu der Zeit, als es gemacht wurde, gar nicht so populär. Und heute kann man, finde ich, schon beobachten, dass es diverser wird. Wie du zum Beispiel sagst, diese Sachen von Posy Simmons, wo ich auch wieder nicht dran gedacht habe, dass ich habe gar nicht mal in Betracht gezogen, dass es ein Zeitungscomic sein könnte, weil das so anders ist und wirklich wie eine Graphic Novel, die du halt an einem Stück liest, versus diese episodischen Comic-Strips.
Ich glaube, ich wäre auch gar nicht in der Lage, die Geschichten von Posy Simmons über so einen längeren Zeitraum zu lesen. Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind es nicht mehr gewohnt, in Zeiten von Binge-Watching und Alben Comic-Graphic-Novels lesen, diese Pausen zu haben. Dass ich eine Seite lese, dann eine Woche nicht, dann die nächste Seite. Aber ich finde an dem Werk von Posy Simmons verschiedene Sachen sehr, sehr interessant, weil als ich das erste Mal ihre Werke gesehen habe, dann war das im fertigen Buch, also gebunden. Und Posy Simmons ist insofern interessant, weil sie eine sehr eigensinnige Art des Erzählens hat. Sie hat nämlich sehr große Textblöcke da drin. Das heißt, es ist nicht so ein klassisches Comic, wo man ein strenges Raster hat und alles wird in Panels erzählt und wir haben halt mehr Sprechblasen, sondern es gibt einen sehr großen Textanteil. Und das habe ich ganz am Anfang, als ich das gesehen habe, als total unschön empfunden. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich dachte so, hä, was soll das? Das ist total seltsam. Aber wenn ich das jetzt nochmal heute betrachte, mit dem Kontext, dass es in einer Zeitung stattgefunden hat, ermöglicht ihr diese Art des Erzählens ganz andere Erzählweisen, weil sie
und
natürlich
auch Zugänge, ne?
Und Zugänge, ne?
Dass die Leute sich eher rantrauen, als ein komplett Panel-Comic zu lesen.
Genau. Und du kannst natürlich auch ein paar Sachen schneller umschreiben und dann den Leser eben auch wieder reinholen in die Geschichte, wenn die eine Woche gelegen hat, ne? Also es ist einerseits inhaltlich total interessant, aber es ist auch optisch total interessant, weil wenn man weiß, dass das ein Zeitungscomic ist und sich die diese textblockartige Gestaltung ja auch im Prinzip an die Gestaltung einer Zeitung orientiert, macht es total viel Sinn.
Das stimmt. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, wusste ich, wie gesagt, nicht, dass es ein Zeitungscomic war, sondern ich dachte mir nur, wow, das ist total clever. Da muss man gar nicht alles zeichnen. Man kann einfach den Kram, den man nicht zeichnen will, sagen, eine Woche verging. Der Eiffelturm kollabierte und die Welt implodierte. Aber dann war alles wieder cool. Und man kann sich so viel Zeit und Mühe sparen. Also ich habe richtig gedacht, oh, wie kann ich das auch machen?
Ja, ist großartig. Aber sie wird auch viel oder wurde ja, glaube ich, auch viel aus der Comic-Szene kritisiert. Oder man hat ja auch teilweise abgesprochen, dass es ein Comic ist, weil einfach so viel Text damit reinspielt in diese Erzählung. Mhm.
Aber ich finde es total interessant, dass sich Comic da entwickelt. Ich meine, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, können wir vielleicht gleich einen kleinen Exkurs machen, ist das Thema Webcomics. Denn in der heutigen Zeit ist es ja so, die Zeitungen sind rückläufig. Es ist nicht mehr die große Ära der Zeitungen. Man muss sagen, auf der anderen Seite sind Zeitungen dem Comic zugewandter. Mittlerweile im Tagesspiegel wird regelmäßig Comic-Rezensionen gebracht. Die FAZ hat mit Andreas Platthaus jemanden, der regelmäßig Comics reviewt und darüber schreibt. Also das Medium ist angekommen, es wird nicht mehr mit Verachtung gestraft. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel die FAZ 2014 die Comic-Seite rausgenommen. Das sind eben auch Entwicklungen. Und deswegen ist jetzt die Frage, wo geht denn der Comic hin, wenn er aus den Zeitungen, ich will nicht sagen vertrieben wird, aber wenn er in den Zeitungen keinen Platz mehr hat?
Ja, natürlich wird sich der Comic sein neues Medium finden, suchen. Ne? Also weil die Zeitung ist ja am Ende auch nur ein Träger für die Ausdrucksweise Comic. Und was man jetzt natürlich sieht, sind ganz viele Comic-Künstlerinnen, die eben die sozialen Netzwerke bespielen, ne? Und sich da ihre eigene Reichweite generieren können. Das heißt, man hat es ja heute als Künstlerin auch viel, viel leichter, an ein Publikum heranzukommen und selber zu bestimmen, ich veröffentliche, wann ich will, so viel ich will. Und es gibt ja auch ein paar Beispiele, bei denen das sehr gut funktioniert. Ne? Es gibt zum Beispiel den Künstler von Krieg und Freitag. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Aber egal. Der ist ja sehr, sehr bekannt inzwischen. Oder Wars and Peace.
War and Peace. Mhm.
Ist auch ja nennenswert und lesenswert. Und ich glaube, man muss sich nicht so als Künstlerin nicht so viel Gedanken darüber machen, dass man keine Reichweite mehr bekommt. Aber ein Aspekt, der schon auch rausfällt, ist, viele Künstlerinnen haben auch dadurch einen gewissen Vorteil gehabt, dass sie regelmäßig bei einer großen Zeitung veröffentlicht haben, weil sie natürlich auch bezahlt wurden pro Seite. Das heißt, es ist ein gewisses Honorar, was man als Künstler zusätzlich haben kann, bevor man ja eine weitere Veröffentlichung zum Beispiel in Buchform anstrebt.
Was natürlich auch ganz spannend ist, moderne Zeitungscomics wie zum Beispiel aktuell in der Zeit, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, in der Frage ums Machen. Also in der Zeit gibt es aktuell die Känguru-Comics, geschrieben von Marc-Uwe Kling, illustriert von Bernd Kissel, wunderschön gezeichnet. Was es fürs Machen bedeutet, weil du natürlich, gerade wenn es täglich passiert, wöchentlich finde ich geht noch, aber du musst ja konstant zeichnen, konstant Ideen haben, konstant abliefern, wie es so schön heißt. Und ich glaube, gerade wenn es täglich ist, was die Känguru-Comics zum Beispiel sind, ist das auch ein wahnsinniger Druck. Und wo wir, glaube ich, beide zu dem Schluss gekommen sind, wissen wir gar nicht, ob wir den gerne so hätten.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, sich in so eine stressige Situation zu begeben, hat natürlich auch Chancen. Also tatsächlich, dass du diesen Druck hast, wird dich mit Sicherheit auch weiterbringen und du wirst mit Sicherheit auch in dieser Drucksituation tolle, bemerkenswerte Ergebnisse produzieren. Und du hast natürlich, wie gesagt, die Vorteile einer Zeitung, eine große Reichweite, eine große Leserschaft und so weiter. Du wirst mit Sicherheit viel Aufmerksamkeit erhalten, aber man muss diesem Druck tatsächlich gewachsen sein.
Es ist auch eine gewisse Sicherheit. Ich meine, wenn man weiß, ich mache jeden Tag für ein Jahr, das wird ja im Vorhinein geklärt, das ist ja nicht, ich kriege einen Anruf, darf ich morgen nochmal einen Comic machen oder nicht. Das ist ja auch eine Sicherheit von einem Auftrag. Aber ich glaube, da sind viele Fragestellungen drin. Also auch, wie schreibt man denn für so ein breites Zeitungspublikum? Ich meine, okay, je nach Zeitung gibt es da schon eine gewisse Zielgruppe, aber trotzdem, das lesen ja jung und alt, Comic erfahren, Comic affin, Comic Hasser, was auch immer.
Die sie einfach rausschneiden und zerbrennen, verbrennen. Ja. Dieser Schund. Mhm. Ja, ich finde zum Beispiel auch interessant, dass auch Tove Jansson ihre Mumins in die Zeitung gebracht hat, über einen Zeitraum von ein paar Jahren, also irgendwann in den 50ern, in der schwedischen Zeitung Evening News. Und sie hat aber auch selber irgendwann für sich festgestellt, dass ihr dieser Druck tatsächlich zu groß ist und hat dann diese Comicreihe an ihren Bruder Lars abgegeben. Er hat dann den Zeitungsstrip für sie fortgeführt.
Oh, hat er dann gezeichnet oder sich die Ideen ausgedacht oder beides, weißt du da mehr?
Sowohl als auch, meine ich. Wow. Ja.
Das stelle ich mir auch schwierig vor. Ich meine, wir haben auch schon mal kurz in einer anderen Frage über Adaptionen von Stoffen geredet. In dem Fall konkret über Spirou, der jetzt von anderen Zeichnern teilweise oder Zeichnerinnen gemacht wird. Oder auch bei Lucky Luke ist das der Fall, diese Hommagebände. Also das stelle ich mir sehr schwer vor. Aber ich glaube letztlich, ja, es ist ein bisschen dieses Abwägen, diese hohe Taktung. Also mein Textprof hat immer gesagt, ich mache jetzt hier drei Schleifen drauf. Mein Textprof hat gesagt, nur unter Druck entstehen Diamanten. Aber ehrlich gesagt, ich halt auch gerne mal einen Mittagsschlaf.
Ja, das stimmt. Ich meine, unter Druck entsteht auch Burnout, ne? Das, hui, darf man also auch nicht vergessen. Ich möchte über eine Sache noch sprechen, die ich auch total spannend finde, weil das Medium Zeitung eben auch optisch das Comic beeinflusst hat und einzelne Werke beeinflusst hat. Ich habe eben ja schon mal kurz darüber gesprochen, wie das mit Posy Simmons Werk ist, dass eben ein großer Textanteil da ist, weil es eine lange narrative Geschichte ist und keine episodisch abgeschlossene. Und dass auch diese Ästhetik dieser Textblöcke erinnern an die Ästhetik der Textblöcke in der Zeitung. Das finde ich total interessant. Spannend finde ich aber auch die Seitenarchitektur der einzelnen Panels an sich. Wenn man so eine Reihe wie die Peanuts sieht, dann wurde tatsächlich dieses ganze Comicstrip für Zeitungen entworfen. Und das fand ich auch interessant, weil bei anderen Künstlern, wie zum Beispiel bei Posy Simmons ist es so, sie hat beim Guardian gearbeitet und der Guardian hat sie engagiert. Und bei Schulz war es eher so, dass Schulz den Comic, also die Peanuts-Serie, entworfen hat und hatte einen Verlag. Und die haben dann die Peanuts-Reihe an verschiedene Zeitungen vertrieben. Das heißt, die Peanuts sind, glaube ich, bei 7 Zeitungen gleichzeitig erschienen.
Wow. Und
entsprechend waren die Comics, die er entworfen hat, auch so konstruiert in der Bauweise, dass man einzelne Panels wegschneiden konnte, weil die für das Narrativ nicht interessant waren, wichtig waren, sondern man konnte dann diesen Comicstrip an den Inhalt der Zeitungsseite anpassen. Das heißt, wenn zum Beispiel mal mehr Text da war, konnte man einfach sagen, okay, dann können wir das erste und das letzte Panel abschneiden, das brauchen wir nicht, und können die dann anders und frei sortieren, so dass sie auf unser Layout passt.
Und das ist wie so Director's Cut oder verschiedene Cuts desselben Films.
Ja, genau. Also im Prinzip, ich glaube nicht das letzte, aber die ersten 2 Panels sind immer Filmmaterial und die kann man dann weglassen oder zulassen, je nachdem, ob man das den Comic-Stripe nur in einem Streifen oder in 2 Streifen platzieren möchte. Je nachdem, wie viel Platz gerade in der tagesaktuellen Zeitung ist.
Witzig, das wusste ich auch noch nicht. Also ich weiß, dass bei Zeitungscomics auf Zeilen gearbeitet wird. Also teilweise hat man eine bestimmte Länge, kann aber variieren. Das hat Schulz mit den Peanuts gemacht oder auch Barbara Jelin mit Rikes Notizen, was auch ein Zeitungscomic ist, wo man halt sieht, teilweise hat sie da mehr Panels in dieses Format gebracht, teilweise hat sie weniger reingesetzt. Aber das heißt, ich finde interessant, wie sich die Erzählweise an das Medium anpasst, was ja auch ganz spannend ist, was ein Trend mit Comics auf Social Media ist, zum Beispiel die Panels quadratisch zu machen, weil eben das am meisten Fläche einnimmt innerhalb der Darstellung, zum Beispiel auf Instagram. Oder aber auch auf Webseiten wie ich glaube, Tapas zum Beispiel ist eine, die Webcomics anbietet, wo man weg vom horizontalen Erzählen geht, sondern komplett zum scrollbaren, vertikalen Erzählen. Mhm. Wo du halt das ist konzipiert für, dass du auf dem Handy immer weiter scrollst. Also auch da ändert sich das Verhältnis oder das, wie man Zeit im Comic erzählt oder generell, wie man erzählt, aber auch wie Zeit erzählt wird. Mhm. Finde ich sehr spannend, dass da, wo man denkt, ich meine, es ist ja eine, wenn man sagt, Format Comic mit Panels und so weiter, ist es eine relativ junge Branche, ein relativ junges Medium, aber dass das auch immer noch im Wandel ist und sich eben anpasst an das, wo es und wie es gezeigt wird.
Ja, letztendlich an das Medium. Punkt.
Punkt. Einfach mal Klemmpause. Das heißt, wenn wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, es sei denn, du hast noch was?
Nein, ich bin fix und fertig.
Fix und fertig. Ich fand interessant, das glaube ich, habe ich vor allem in diesem Vortrag über urbane Räume der Moderne gehört, dass Comics immer eine Aussage über die Lebensrealität der AutorInnen darstellen. Also sprich das Weltbild, in welcher sozialen Schicht sind die aufgewachsen, was ist die Prägung und dass das ganz klare Hinweise gibt. Zum Beispiel, wenn du auch erzählst über das Gutachten, die Person hat das und das Auto gefahren oder ist das und das Auto gefahren, hat das besessen, ist das ein genauso wichtiges Storytelling-Element wie Charaktereigenschaften, wie das Aussehen, weil wir nämlich als Comic-Schaffende oder als Kreativschaffende die HerrInnen unserer Welt sind. Also es ist ja nicht, dass wir etwas Vorhandenes nehmen, was sich entwickelt hat, sondern wir gestalten alles und entsprechend, was wir zeigen, verrät auch immer ein bisschen etwas über uns. Also ich würde auch die steile These mal aufstellen, wenn man einen Comic liest oder ein Werk liest oder ein Buch oder einen Film oder was auch immer, eben so ein Stückchen ist auch ein kleinen Blick in die Person, die es gemacht hat, gibt. Das finde ich ganz spannend. Betrifft aber natürlich viele Dinge, nicht nur speziell Zeitungscomics.
Um so diese Verbindung zwischen Zeitung und Comic nochmal sich näher anzugucken, glaube ich, wir sind gerade in einer Zeit, wo sich das stark wandelt, und wir erleben das ja, dass Zeitungen immer mehr Probleme haben, tatsächlich in Print verkauft zu werden. Und wahrscheinlich ist das auch der richtige Schritt, zu sagen, okay, wir entfernen uns von diesen Printauflagen und wir werden digitaler, weil wir es eben auch in unseren ganzen anderen Lebensweisen oder Kommunikationsformen werden. Und ich glaube, dass nur weil Zeitungen jetzt die Comics aus ihrem wöchentlichen oder täglichen Redaktionen verbannen, heißt das nicht, dass das das Ende für den Comic ist, sondern dass der Comic sich mit Sicherheit, ne, wie wir es ja eben gesagt haben, andere Medien sucht, über die er Verbreitung finden wird. Und ja, keine Ahnung.
Das kann man so mal im Raum stehen
lassen. Kann man einfach mal so im Raum stehen lassen. Ne? Also ich glaube, es gab eine große Verbindung zwischen Zeitung und Comic. Und ich glaube, dass die Zeitungen, die wenigen, die noch ihre Comicseiten haben, da auch auf diese Verbindung sehr viel Wert legen. Und ansonsten wird es sich mit Sicherheit andere Formen finden.
Das war das Thema Zeitungscomic. Ich glaube, man merkt, dass wir da einfach selbst noch viel drüber nachdenken, weil es einfach ganz spannend und auch offen ist. Wo geht das denn so hin? Apropos, wo geht's so hin? Was machen wir denn nächste Woche, schönes Jenny?
Wir werden nächste Woche unserer lieben Heike Haas ihr Traumthema erfüllen. Und zwar werden wir über die Frage sprechen, wie vielseitig darf man als Künstlerin sein? Es ist tatsächlich ein Thema, was mich selber auch in den letzten Jahren viel beschäftigt hat, weil wenn man ein neugieriger, viel kreativer Mensch ist und viel ausprobiert, dann stellt man sich schnell die Frage, sollte ich das lieber lassen oder auf was sollte ich mich konzentrieren? Und das sind Fragen, die wir uns einfach beim nächsten Mal genauer angucken werden.
Werfen wir uns gegenseitig an den Kopf. Was wir uns auch an den Kopf werfen oder besser gesagt über die Datenleitung zu, haben wir vorhin schon gesagt, unsere Hausaufgabe sind Zeitungscomics. Wir probieren mal unsere Konzepte in der Realität aus. Ich bin sehr gespannt auf die Taubenlady.
Ja, ich bin sehr auch gespannt auf den Semperoper.
Den Semperoper. Und dann haben wir es für heute schon geschafft. Kurze, knackige Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Falls ja, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf eurem Podcast-Dealer-Tool. Und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, Jenny. Ciao, ciao.
Bis dahin.
Thank you.